Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Es soll mehr sein als ein neuer Standard im Mobilfunk. 5G soll dafür sorgen, dass die Milchkanne künftig online mit dem Supermarkt Kontakt aufnehmen, dass das Haus sicherheitstechnisch überwacht werden kann und Gespräche, Videos und vieles andere noch schneller und in noch besserer Qualität hin und her geschickt werden. Allerdings befürchten manche, dass die schöne neue Welt eine Schattenseite hat. Elektrosmog könnte Menschen krank machen. Wir gehen gleich der Frage nach, was es damit auf sich hat. Außerdem ziehen wir eine Bilanz der UN-Umweltversammlung in Nairobi und wir beschäftigen uns ausführlich mit dem Auto, gefälschte Ersatzteile, Abgase und die Frage, wie es um die Haftung bei privatem Verleih unter Freunden steht. Das sind die Stichworte. Es ist eine Sorge, die den Mobilfunk begleitet, seitdem er sich in den 1990er Jahren verbreitet hat. Strahlung von Handys oder von Sendemasten könnten krank machen. Manche Menschen kämpfen mit Elektrosensibilität und stoßen damit oft auf Unverständnis in ihrer Umgebung. Manche Studien bringen intensive Handynutzung mit Hirntumoren in Verbindung. Ob das Handy tatsächlich die Ursache für die seltene Erkrankung ist, bleibt allerdings umstritten. Morgen beginnt die Versteigerung neuer Frequenzen für die neue Technik 5G und mit ihr werden wir noch deutlich mehr Sendestationen bekommen und die Sorge um die Handystrahlung wird erneut zum Thema. Zu Recht, Stefan Römermann ist dieser Frage für uns nachgegangen.
Glaubt man den Werbevideos der großen Mobilfunkanbieter, dann ist die kommende fünfte Generation der Mobilfunktechnik, kurz 5G, ein gewaltiger Schritt in die Zukunft.
Die Mobilfunktechnik von morgen. 5G.
5G ist unser neuer Kommunikationsstandard. Ich kann ganz schnell Daten herunterladen, ich kann schnell Daten hochladen ins Internet, aber ich kann auch in Echtzeit kommunizieren. Brillen werden vernetzt sein, Autos.
Dann lassen sich Operationen in Echtzeit aus der Ferne durchführen.
Und dafür ist 5G der richtige Standard.
Die neue Mobilfunktechnik macht aber offenbar vielen Menschen Angst. Bei YouTube warnen beispielsweise massenhaft Videos vor angeblichen Risiken.
5G ist Gefahr für Leib und Leben.
Diese neue Technologie hat eine gefährliche Schattenseite, über die weder Mobilfunkbetreiber noch deren Anwender gern nachdenken.
Und das bedeutet natürlich ein höheres Krebsrisiko und eine größere Belastung für elektrosensible Menschen.
5G. Gefahr für unsere körperliche Unversehrtheit.
Beim Bundesamt für Strahlenschutz BFS kann man die Aufregung um die neue Technik nicht nachvollziehen. Zwar könnten Mobilfunkstrahlen grundsätzlich schon bestimmte Effekte im Körper auslösen, beispielsweise Gewebe erwärmen. Aber damit das gefährlich wird, müsste die Strahlendosis vergleichsweise hoch sein. Und zwar höher als bisher erlaubt. Tatsächlich gäbe es trotz vieler Studien keinen Beleg für gesundheitliche Gefahren durch Mobilfunknetze und die damit verbundenen elektromagnetischen Felder, sagt BFS-Sprecherin Nicole Messmer.
Nach aktuellem wissenschaftlichen Kenntnisstand gehen wir im Bundesamt für Strahlenschutz davon aus, dass von elektromagnetischen Feldern insgesamt auch unabhängig von der genutzten Technologie bei Einhaltung der Grenzwerte keine gesundheitlichen Risiken ausgehen.
Außerdem werden beim Ausbau der 5G-Netze zumindest in den nächsten Jahren ganz ähnliche Frequenzbereiche benutzt wie schon bei den bisherigen Mobilfunknetzen.
Grundsätzlich gibt es keinen Unterschied zwischen den elektromagnetischen Feldern der bisherigen Mobilfunknetze und denjenigen von 5G-Netzen. Das heißt, Erkenntnisse, die man bislang gewonnen hat, kann man tatsächlich auch weitgehend auf 5G übertragen.
Wilfried Kühling, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates des Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, überzeugt das nicht. Schließlich hätten eben doch eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Studien Hinweise für negative Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung gegeben. Nur lasse sich eben ein direkter Kausalzusammenhang zwischen Ursache und Wirkung bei der Mobilfunkstrahlung bisher nicht genau belegen. Das gehe aber bei Erkrankungen wie Krebs auch gar nicht, sagt Kühling. Schließlich spielten hier oft mehrere Faktoren zusammen.
Von beruflichem Stress, Nahrungsqualität, anderen Dingen, das ist eine Mehrfachbelastung. Und insofern dieser Begründungsansatz, es gibt keine Nachweise, eigentlich falsch ist. Es ist eine Schutzbehauptung.
Und durch den Ausbau der 5G-Netze werde die Strahlenbelastung noch deutlich schlimmer, glaubt Kühling. Schließlich sollen in Zukunft immer mehr Geräte direkt über das Mobilfunknetz mit dem Internet verbunden werden. Dann werden Millionen Haushaltsgeräte zu kleinen Mobilfunksendern.
Es gibt keine Rückzugsgebiete mehr. Und das ist das Problem. Wir können heute nicht mehr sagen, es gibt ruhige Bereiche. Es wird überall im Grunde aufgrund dieser steigenden Aktivitäten eine sogenannte Befeldung sein, das heißt eine Bestrahlung sein.
Die Versteigerung der neuen 5G-Mobilfunkfrequenzen sollte die Bundesregierung deshalb am besten stoppen. Denn seien die Frequenzen erst verkauft, könne man den Ausbau kaum noch stoppen, glaubt Kühling.
Und diese Entwicklung, die sollte man tunlichst unterbinden, dass man erst Informationen und Kenntnisse hat, bevor man solche Entwicklungen zulässt. Es laufen ja Untersuchungen, das wartet man aber alles gar nicht ab, sondern powert das durch. Das ist unverantwortlich.
Beim Bundesamt für Strahlenschutz hält man das für überflüssig. Denn anders als viele Kritiker behaupten, gäbe es eben keine Beweise für Gesundheitsgefahren, zumindest solange die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden. Geforscht werde aber trotzdem weiter. Schließlich sollen in ein paar Jahren, beim nächsten Schritt des G5-Ausbaus, auch deutlich höhere Frequenzen benutzt werden als bisher, sagt BFS-Sprecherin Nicole Messmer.
Wir sprechen vom Millimeterwellenbereich. Zu diesem Bereich gibt es noch nicht so viel Forschung. Wir gehen davon aus, dass auch hier keine gesundheitlichen Auswirkungen zu erwarten sind. Aber das wird auch tatsächlich Gegenstand der künftigen Forschung sein. Ansonsten gibt es jetzt keinen Grund, speziell bei der Technologie von 5G die Alarmglocken schrillen zu lassen.
Das war Nicole Messner, die Sprecherin des Bundesamtes für Strahlenschutz, zum Schluss des Beitrags über mögliche Gesundheitsgefahren durch die neue Technik 5G von Stefan Römermann. Internationale Konferenzen enden oft mit Minimalkompromissen. Der Vorteil, alle Staaten sind dabei, doch der Inhalt bleibt oft hinter den Mindestanforderungen zurück. Und so gelten solche Veranstaltungen schnell als Palaverrunden ohne konkrete Auswirkungen, manchmal zu Recht, manchmal auch zu Unrecht. In der vergangenen Woche tagte in Nairobi die UNEA, die Umweltversammlung der Vereinten Nationen. Sie hatte ein breites Themenspektrum von der Erderwärmung bis zum Plastikmüll und es gab eine ganze Reihe von Beschlüssen. Was von der Versammlung bleibt, Utz Dräger hat Stimmen dazu zusammengetragen.
Plastik und Plastikmüll gehörten zu den zentralen Themen bei der diesjährigen Umweltversammlung. Eines der Ergebnisse: die Verwendung von Einwegplastik soll weltweit bis zum Jahr 2030 deutlich verringert werden. Langwierige Diskussionen waren nötig, um schließlich offiziell festzustellen, dass man die Nutzung von Plastiktüten, Einweggeschirr und Einwegbesteck verringern möchte, die einen Großteil der 8 Millionen Tonnen Plastikmüll ausmachen, die jedes Jahr im Meer landen. Im ursprünglichen Entwurf zu Beginn der Verhandlungen sprach man nicht vom Verringern bis 2030, sondern noch davon, stufenweise Maßnahmen zu ergreifen, um sich bis 2025 schon vom Einwegplastik zu verabschieden. Viele Umweltschützer kritisieren Ergebnisse wie diese. Alois Fedder, Leiter des Bereichs Politik des WWF Deutschland, zieht eine nüchterne Bilanz.
Die generelle Einschätzung von der UNEA ist so, dass über die gesamten Resolutionen und Themen betrachtet hier sehr viel Enttäuschung vorherrscht, weil so wenig greifbare Ergebnisse herausgekommen worden sind oder im Zweifel halt von interessierten Staaten blockiert worden sind.
Eine blockierende Haltung, so sickerte während den Verhandlungen von unterschiedlichen Seiten durch, hätten bei verschiedenen Themen vor allem die USA und Brasilien eingenommen. Unter anderem deswegen, so kritisierten besonders Umweltschützer, würden sich viele Ergebnisse auf dem Niveau von Minimalkompromissen bewegen und konkrete Abkommen nicht in Aussicht sein. Ausdrückliches Lob erfuhr Deutschland, etwa von Seiten des WWF, dafür, einen solchen Minimalkompromiss bei einer weiteren Resolution zu Plastik mit eigener Initiative umgangen zu haben. Der Verhandlungsführer der deutschen Delegation, Staatssekretär Jochen Flassbart, hatte angekündigt, die hier gescheiterte Vorbereitung eines Abkommens zum Schutz der Meere gegen Plastikmüll doch über Umwege am Leben erhalten zu wollen.
Wir wollen daran festhalten an diesem Weg und deshalb habe ich hier angekündigt, dass Deutschland zu einer Freundesgruppe einladen wird. Es gibt etliche Länder, die wollen einen solchen rechtsverbindlichen Weg weltweit und mit denen wollen wir diskutieren, wie wir das eigentlich am besten hinbekommen können.
Ein erstes Treffen der Gruppe solle, so Flassbart, bereits in diesem Jahr stattfinden. Generell beurteilte er den Verlauf und die Ergebnisse der UNEA als positiv. Man habe einen konstruktiven Austausch betrieben. Auf der UNEA gehe es eben nicht in erster Linie um völkerrechtlich bindende Abkommen, sondern um wichtige Erkenntnisse und Impulse, die die Delegierten als Druckmittel mit in ihre Länder nehmen würden. Übergreifendes Thema der UNEA war die generelle Infragestellung menschlichen Produzierens und Konsumierens. Man müsse die Wegwerfgesellschaft hinter sich lassen und hin zu einer globalen Kreislaufwirtschaft. Tim Christoffersen vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen zog als einer der Gastgeber eine gemischte Bilanz.
Wir sind im Ganzen mit den Ergebnissen zufrieden, aber es muss dieses Jahr noch mehr kommen, denn es ist noch nicht genug passiert im Bereich Klimaschutz, noch nicht genug passiert im Bereich Verschmutzung, Plastik, Luftverschmutzung. Und da muss dieses Jahr nochmal nachgelegt werden. von den Mitgliedstaaten.
Über 20 Resolutionen wurden verabschiedet. Eine besonders kontrovers diskutierte Resolution zur rechtlichen Regelung von Geoengineering, also der technischen Manipulation von Naturkreisläufen, wurde schlussendlich wieder zurückgezogen. Auch zu einer beabsichtigten Resolution zum Schutz des Waldes kam es nicht. Einigkeit erzielten die UN-Mitgliedstaaten bei Regelungen zu einem nachhaltigeren Chemikalienmanagement und zur Abfallvermeidung. Auch sprach man sich dafür aus, Produktion und Konsum künftig mehr auf die Prinzipien der Nachhaltigkeit zu überprüfen. Unterschiedliche hier vorgestellte Umweltberichte der UN zeichneten ein kritisches Bild der globalen Lage. Die vereinbarten Ziele verschiedener Umweltschutzabkommen drohten nicht erreicht zu werden. Die Zerstörung der Natur hätte gleichzeitig ein Ausmaß erreicht, das nur ein sofortiges, radikales Umsteuern bei Produktion und Konsum weitere katastrophale Entwicklungen verhindern könne. Hier seien die Regierungen und die Wirtschaft, aber auch die Verbraucher in der Pflicht.
Über die UN-Umweltversammlung war das Lutz Dräger aus Nairobi. Und zwischendurch eine Meldung: Nach dem Amtsantritt des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro schreitet die Abholzung des Regenwaldes in Brasilien weiter voran. Im brasilianischen Amazonasgebiet legte die Abholzung im Januar, dem ersten Monat von Bolsonaros Amtszeit, nach Angaben des Forschungsinstituts Imason um 54% gegenüber dem Vorjahresmonat auf 108 Quadratkilometer zu. Zwar wurden vor allem auf Privatgelände Holz geschlagen, immerhin 7% der Abholzung fand allerdings auf Ländereien der indigenen Gemeinschaften statt, 5% in ausgewiesenen Naturschutzgebieten. Allerdings hatte auch schon vor Bolsonaros Amtsantritt die Abholzung kräftig zugelegt. Zu unserem nächsten Thema. Mit Originalersatzteilen verdienen Autohersteller oft ziemlich gut. Autofahrer können meist nicht beurteilen, ob weitaus billigere Tarife freier Hersteller die gleiche Qualität haben. Und so ist das Sicherheitsversprechen, das damit verbunden ist, Geld wert. Billige Ersatzteile gibt es vor allem im Internet. Und dort werden auch Teile verkauft, die als Originalersatzteile daherkommen, in Wirklichkeit aber Plagiate sind. Welchen Umfang der Handel hat und wie die Branche damit umgeht, darüber berichtet Julian Gräfe.
Auch in der Kfz-Branche soll der Handel mit Fälschungen boomen. Kfz-Meister Thomas Frey aus Ludwigsburg beobachtet in letzter Zeit, dass immer mehr seiner Kunden die Ersatzteile im Internet kaufen und dann verlangen, dass er sie einbaut.
Die versuchen das als selbstverständlich zu sehen. Die rufen an und sagen, ob man eine Inspektion machen kann oder Bremsen erneuern kann. Aber sie haben die Teile schon. Und das ist was, wo ich mich auch dagegen wehre, weil dann frage ich auch nach, wo sie die Teile haben. Aber meistens oder zu 99% bringen die Leute das billig aus dem Internet daher. Und das ist einfach eine Qualität, die ich gar nicht verbauen möchte.
Natürlich gibt es auch gute Qualität im Internet. Thomas Frey haftet für seine Einbauleistung und verbaut lieber Ersatzteile, von denen er weiß, woher sie kommen.
Gerade jetzt bei Bremsen, Stoßdämpfer, Bremsschläuche, Fahrwerksteile, sonstiges, sage ich mal, das sind sicherheitsrelevante Teile wie Lenkung und sonstiges. Und wenn da halt natürlich ein minderwertiges Produkt verbaut wird, das ist ein riesen Sicherheitsrisiko einfach.
Viele Kunden suchen nur nach dem billigsten Preis, auch bei Amazon. Einige Kunden schleppen Ersatzteile an, die teilweise mehr als 50% günstiger sind als die Originalteile. Thomas Frey wundert sich, wie das möglich sein kann.
Und das sage ich für mich persönlich schon jahrelang, sage ich, da müssen Plagiate umherschwirren, das kann gar nicht sein. Also die kaufen wirklich die Teile teilweise um ein Geld, so kaufen wir Werkstätte oder selbst die Großhändler das gar nicht ein. Also das kann gar kein Originalteil sein.
Viele Ersatzteile kommen aus China. Doch sind das alles Originale? Bei Audi in Ingolstadt gibt es extra Markenschutzbeauftragte, die Fälschungen aus dem Netz untersuchen.
Jetzt kommt der Klassiker, der 3D-Shadow.
Sergej Jeftimovic und sein Kollege schauen sich gerade die sogenannten 3D-Shadow-Einstiegsleuchten an. Diese werden in Audi-Türen eingebaut.
Da haben wir in China einen ganz großen Hersteller letztes Jahr Razzia durchgeführt. Also der hat wirklich Tausende von den Dingern produziert.
Allein im vergangenen Jahr hat Audi 192 Razzien in China angestoßen und dabei Fälschungen im Wert von 76 Millionen Euro beschlagnahmt. Für Audi nur die Spitze des Eisbergs. Auch auf Online-Plattformen wie dem Amazon Marketplace tauchen immer wieder Fälschungen auf. Amazon bekräftigt, man arbeite mit hohem Arbeitsaufwand und finanziellen Mitteln, um gegen die Fälschungen vorzugehen, die bei Amazon Marketplace vertrieben werden. Dennoch wünscht sich Sergej Jeftimovic, dass Amazon hier aktiver wird.
Amazon ist ja jetzt nicht gerade der kleinste Betreiber, sondern weltweit der führende. dass der da auch eine gewisse Proaktivität an den Tag legt, um auch ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir als Amazon, wir wollen mit Fälschungen auf unserer Plattform nichts zu tun haben.
Der Online-Händler sperrt laut eigenen Angaben zwar immer wieder Plagiathändler, will dazu aber keine Zahlen veröffentlichen. Bei jedem Geschäft auf seiner Plattform kassiert Amazon eine Provision von 15-20%. Profitiert also, ob man will oder nicht, vom Handel mit Fälschungen.
Über den Handel mit gefälschten Ersatzteilen war das ein Beitrag von Julian Gräfe. Mehr zum Thema bringt heute Abend ab 22.45 Uhr übrigens die ARD-Sendung Amazon außer Kontrolle. Auch ein älteres Dieselauto muss in puncto Abgase kein hoffnungsloser Fall sein. Die Zubehörindustrie bietet eine Nachrüstung mit Abgasfilter an. Hinterher soll die Luft besser oder besser gesagt das Abgas, das aus dem Auspuff kommt, entschieden sauberer sein. Das versprechen jedenfalls die Hersteller, aber halten sie das Versprechen auch ein? Der ADAC und das Verkehrsministerium von Baden-Württemberg haben nachgemessen und sie stellen die Ergebnisse zur Stunde in Stuttgart vor. Thomas Wagner ist für uns dort. Was ist bei den Tests denn herausgekommen?
Naja, das war ein Dauertest, also drei Fahrzeuge mit drei Abgasnachbehandlungsanlagen für Diesel, um Stickoxide herauszufiltern, über 50.000 Kilometer im Einsatz und man kann sagen, diese Dauertests waren zunächst mal ein Erfolg. 80% der Stickoxide, die normalerweise angefallen wären, sind durch diese Nachrüstsätze herausgefiltert worden und wenn man das mal herunterbricht, dann ist auch der gesetzlich definierte, im Emissionsgesetz definierte Grenzwert von 270 Milligramm Stickoxide pro gefahrenen Kilometer nicht überschritten worden. Also eine deutliche Besserung. Allerdings, dieses Ergebnis muss man mit Abstrichen sehen. Zum einen gab es gelegentlich mechanische Probleme, da musste nachgebessert werden. Und zum anderen gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen Sommermonaten und Wintermonaten. Im Wintermonat gingen diese Werte herunter, immer noch erfolgreich eigentlich über 50% der Stickoxide rausgefiltert, aber dieser gesetzliche Grenzwert konnte nicht mehr eingehalten werden. Und das hat nicht den Grund, dass diese Anlagen per se im Winter bei niedrigen Temperaturen schlechter funktionieren, sondern, so hat es der ADAC gerade eben erklärt, das liegt daran, dass es immer noch in den Software-Tools dieser Autos sogenannte Thermofenster gibt, dass da einfach aus dem Motor viel, viel mehr rauskommt im Winter. Und Winter wird definiert ab Temperaturen unter 10 Grad. Also das ist noch ein Problem.
Welche Forderungen leitet denn daraus das baden-württembergische Verkehrsministerium ab?
Naja, also er sagt, die Politik muss Druck machen auf die Autoindustrie, dass sie mit den Herstellern dieser Nachrüstsätze kooperiert, um die dann auch massenhaft und verbessert einbauen zu können. Hören wir vielleicht mal kurz rein, Verkehrsminister Winfried Herrmann aus Baden-Württemberg.
Wir haben mit dem ADAC zusammen zeigen können, Hardware-Nachrüstung funktioniert. Sie reduziert deutlich den Schadstoffausstoß zwischen 50% und 80%. Es zeigt aber auch, dass das im Wesentlichen geschieht unter optimalen Temperaturen. Die Forderung an die Bundesregierung ist, dass sie jetzt wirklich das durchzieht und auch die Nachrüstung erstens bei den Automobilherstellern durchsetzt, dass sie kooperiert und zweitens, dass sie das Ganze auch fördert, unterstützt, damit nicht alles an den Konsumenten hängen bleibt, die ja wirklich eigentlich letztendlich die Dummen sind, weil sie eben getäuscht worden sind.
Ja, und diese angesprochene Kooperation zwischen den Autoherstellern und den Herstellern dieser Nachrüstsätze, das ist ein ganz, ganz dickes Problem. Denn nur wenn eben die Nachrüstsätze auch passgenau auf die Software des Motors ausgerüstet ist, nur dann funktionieren sie eigentlich optimal. Aber die Automobilindustrie, die sperrt sich da noch. Da gibt es eher zögerliche Ansätze zur Kooperation.
Wie ist das zu erklären? Warum wehrt sich die Autoindustrie?
Sie hat Angst, dass sie das Ganze bezahlen muss, denn diese Nachrüstsätze, die kosten ja so 2.000, 3.000 Euro, je nach Größe und je nach Modell. Und da gibt es natürlich die politische Forderung, die eben auch Winfried Herrmann, ein grüner Verkehrsminister übrigens, immer wieder erhebt, nämlich, dass die Automobilindustrie diese Nachrüstsätze eben bezahlen muss. Das ist im Moment bisher noch nicht herrschende Meinung auf Bundesebene. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat genau dies immer wieder abgelehnt, hat die Automobilindustrie da sozusagen die schützende Hand davor gehalten. Ob das zu halten ist, wird die Zukunft zeigen. Klar ist aber auch, dass eben durch diese jüngsten Ergebnisse und die sagen eben, dass es im Grundsatz technisch funktioniert, dass da in diese Richtung doch deutlich erhöhter politischer Druck aufgebaut werden kann. Und die baden-württembergische Landesregierung hat auch angekündigt, das in Zukunft zu tun.
Noch ganz kurz, es geht auch ums Elektroauto. Mit welchem Akzent?
Naja, also es gab hier heute Morgen eine Studie und da wurde festgestellt, dass entgegen allen anderen Meldungen der Strukturwandel hin zum Elektroauto eben keine großen Arbeitsplatzverluste zur Folge hat, wenn man das eben intelligent entsprechend macht.
Thomas Wagner war das aus Stuttgart. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Unter Freunden verleiht man sich vieles, manchmal auch das Auto. Das ist praktisch, solange es keinen Schaden gibt. Denn wenn etwas passiert, dann ist der Halter in der Pflicht und dann dessen Versicherung. Doch die deckt längst nicht jeden Schaden ab. Oft bleiben Lücken. Welche das sind und wie sie sich absichern können, das erklärt Claudia Rometsch im Verbrauchertipp.
Meist geht ja alles gut, wenn Freunde oder Verwandte ein Auto ausleihen. Und auch wenn sie unverschuldet in einen Unfall verwickelt sind, bleibt das ohne finanzielle Folgen für den Autoeigentümer. Denn dann zahlt die Versicherung des Unfallgegners. Teuer werden kann es aber, wenn der Freund, der das Auto geliehen hat, Mitschuld an einem Unfall trägt.
Denn entgegen der langläufigen Meinung muss dann die Haftpflichtversicherung des Freundes nicht für den Schaden eintreten. Das heißt, zunächst mal bleibe ich auf meinem Schaden an dem Auto sitzen und müsste dann halt meinen Freund in Anspruch nehmen.
Erklärt Michael Staffel, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Wenn der Freund einen Unfall baut, dann muss der Autoeigentümer dafür einstehen. Die Höhe des finanziellen Schadens ist abhängig davon, wie gut er seinen Wagen versichert hat. Abgedeckt ist in jedem Fall der Schaden am Fahrzeug des Unfallgegners. Den übernimmt die Kfz-Haftpflicht. Aber die Kosten für Reparatur oder Verlust des eigenen Autos bleiben möglicherweise am Eigentümer hängen. Nur bei einer Vollkaskoversicherung wird der Schaden am eigenen Auto ersetzt. Dennoch bleibt in der Regel eine Lücke, die durch keine Versicherung gedeckt ist.
Selbst wenn ich eine Vollkaskoversicherung habe, zahlt die Vollkaskoversicherung natürlich auch nur den Zeitwert von dem Auto. Das heißt, wenn ich jetzt ein Auto habe, was schon etwas in die Jahre gekommen ist, was mir aber sehr lieb ist, kriege ich natürlich bei einem Schaden auch von der Vollkaskoversicherung nur den Zeitwert des Autos ersetzt. Und es kann natürlich sein, dass ich für diesen Zeitwert mir kein adäquates Ersatzauto anschaffen kann.
Hinzu kommen weitere Kosten.
Wenn ich mein Fahrzeug vollkaskoversichert habe und der Unfall ist verursacht worden von dem Entleiher, dann muss ich als Schaden tragen die Selbstbeteiligung, die liegt im Regelfall zwischen 500 und 1000 Euro und die Beitragssteigerung im Regelfall für 3 Jahre, die dadurch entsteht, dass ich die Kaskoversicherung in Anspruch genommen habe. Das würde ich schätzen, sind nochmal zwischen 500 und 600 Euro, sodass der Schaden irgendwo bei 1000 bis 1600 Euro liegen dürfte.
Noch teurer wird es, wenn es im Versicherungsvertrag Einschränkungen gibt. Viele günstige Vollkaskotarife limitieren nämlich die Zahl der Fahrer eines Autos, warnt Johannes Boos vom ADAC. Da dürfen dann etwa nur bei der Versicherung gemeldete Familienmitglieder den Wagen steuern.
Das ist manchmal bei der Ausnutzung von Rabatten der Fall. Dann gibt es diese Beschränkungen im Versicherungsschutz. In einem solchen Fall droht dann nicht nur eine Vertragsstrafe. Der Halter muss auch Kosten für Schäden am eigenen Fahrzeug gegebenenfalls selbst tragen.
Der Rechtsexperte rät, in diesem Fall vorab bei der Versicherung nachzufragen, wie sich das Problem lösen lässt. Viele Versicherer bieten nämlich für Fremdfahrer einen kurzzeitigen Zusatzschutz an. Ein weiterer Tipp: Wer sein Auto verleiht, sollte unbedingt mit dem Entleiher absprechen, wer für mögliche Folgekosten eines Unfalls aufkommt. Der ADAC empfiehlt, das auch schriftlich zu vereinbaren.
Wenn Sie Autos kostenlos an Freunde oder Bekannte ausleihen, dann sollten Sie einen Musterleihvertrag unterschreiben. Das dient einfach der rechtlichen Sicherheit. Einen Musterleihvertrag gibt's auf unserer Webseite unter adac.de.
Das Muster ist kostenlos. Keine Probleme hat der Fahrzeughalter übrigens, wenn ein Freund im ausgeliehenen Auto wegen überhöhter Geschwindigkeit geblitzt wird. Für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung haftet nämlich immer der jeweilige Fahrer.
Der Verbrauchertipp von Claudia Rometsch ist nachzuhören im Internet unter deutschlandfunk.de und nachzuhören auch in unserer Audiothek-App. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Gleich folgen hier im Deutschlandfunk die ausführlichen Meldungen unserer Nachrichtenredaktion und dann die Informationen am Mittag mit Christiane Käser am Mikrofon. Unter anderem macht sie den Haushaltsstreit zum Thema. Die Ministerien für Verteidigung und Entwicklungshilfe müssen mit Kürzungen rechnen. Außerdem die mögliche Fusion der Deutschen Bank und der Commerzbank.